Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.
Ja, vielen Dank, Herr Buchmeier. Danke, dass wir da sein dürfen.
Gerne.
Wir sind beim Junge Wirtschaft Podcast, eine weitere Ausgabe, die wir heute liefern aus dem Pinzgau. Und ich bin sehr stolz und happy, dass wir da sein dürfen bei Pinzgau Milch. Gegenüber von mir, wie gesagt, sitzt der Herr Buchmeier, CEO und Geschäftsführer von Pinzgau Milch. Herr Buchmeier, eine Frage, die was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich ganz besonders interessiert. Wie sind Sie in dieses Business reingerutscht, beziehungsweise wie ist Ihr Werdegang bei Pinzgau Milch?
Naja, ich meine, wenn man jetzt von meinem Werdegang her spricht, ist doch eine ziemliche Hardcore-Geschichte, wenn man so will. Also ich habe eine klassische Ausbildung gemacht, also eine Lehrausbildung gemacht und natürlich dann in weiteren Unternehmungen natürlich Fortbildungen gemacht, bin aber relativ schnell und direkt in der Hochtechnologie, wenn es jetzt um Industrie-PCs und so weiter geht, also überhaupt nichts mit Lebensmitteln zu tun, dementsprechend hineingewachsen, nicht hineingerutscht, sondern das war geografisch, weil es bei mir in meinem Wohnort in der Nähe war, es schon ein sehr internationales Unternehmen gewesen. Das ist kein Geheimnis, war B&R bei uns in Oberösterreich, im Innviertel. Ja, und so hat sich dann so über kleinere und größere Firmen schon gleich die ersten Managementaufgaben herauskristallisiert. Das ist mittlerweile fast 25 Jahre her, wo es dann über die Bauwirtschaft in Richtung Bau und Bautechnik und Umwelttechnologie gegangen ist. Also es war dann schon die letzten 10 Jahre in der Umwelttechnologie, also das jetzt eigentlich so richtig erst in aller Munde und auch in der Umsetzung ist, regierungsseitig bzw. auch förderungstechnisch beim Endkonsumenten angekommen ist, waren wir damals noch, ich würde nicht sagen Pioniere, aber da sind wir noch sehr im Scale-up gewesen von der ganzen Geschichte. Und habe damals von Vertriebsmanagement, also dort schon immer CSO in diese Richtung, wenn man vor 10 Jahren geschaut hat, in Richtung CEO, zum Beispiel dann bei der Firma Windhager, die auch aus Salzburg ist, dann die letzten Jahre verbracht. Ich habe dann ein bisschen Auszeit, wollte ich mir eine Auszeit nehmen, nennen wir es einfach einmal so, weil man doch schon in jungen Jahren, wie es bei mir war, relativ viel gesehen hat und irgendwann gesagt hat, so, muss man mal vielleicht außerhalb der konzernalen Struktur halt einfach in andere sagen Sie mal ein bisschen fit machen und bin dann durch das, dass ich doch sehr lebensmittelaffin bin, in der Nähe mal so in einer Gastronomie, die mich immer schon sehr interessiert hat, wäre mal kurz reingeschnuppert. Bin, wie wahrscheinlich viele, dann relativ schnell draufgekommen, obwohl es nicht minder erfolgreich war, das darf man so gar nicht sagen, also wir haben das ganz gut gemanagt dort, aber ich halt draufgekommen, dass ich mir da die Decken zu Hause am Kopf halt. Nichtsdestotrotz sind dann aber die ersten Schnittpunkte auch mit unseren derzeitigen Eigentümern gewesen, also mit der Familie Piech an sich. Und seitdem arbeite ich auch für die Familie und mit der Familie Piech zusammen, natürlich auch mit anderen Eigentümern von uns. Und somit war ich immer schon vielleicht in der Vergangenheit, ich würde nicht sagen Troubleshooter war nicht so der richtige Ausdruck, aber immer so, wenn wo Baustellen waren, war das ein wenig so meine Spezialität. Und insofern hat es die auch nicht als riesig große, aber es hat auch Baustellen nun auch nicht, auch bei der Pinzgau Milch gegeben, die vakant waren. Und somit bin ich bei der Pinzgau Milch gelandet. Jetzt das vierte Jahr. Und bin bei der Pinzgau Milch, wir haben ja zwei Geschäftsführer bei der Pinzgau Milch, also der Hannes Wilhelmstädter ist mein Kollege, der ist schon ein Urgestein, der ist schon knapp 40 Jahre da, ich 4 Jahre, also man sieht im Endeffekt da schon ein großes Gap. Nichtsdestotrotz darf ich den gesamten Vertrieb, die gesamte Produktentwicklung an der Supply Chain, vor allem die Logistik und die Unternehmensentwicklung leiten, operativ auch, weil es einfach dort und da, kommen wir vielleicht dann später noch dazu, einfach auch in der Pinzgau Milch ein Change Management gebraucht hat und wir da jetzt relativ weit durch sind.
Sie haben gerade angesprochen, Sie sind 2 Geschäftsführer. Das ist vielleicht das, was viele Gründerinnen und Gründer bei uns interessiert, beziehungsweise junge Unternehmer oder Personen, die gerade frisch in der Führungsposition gekommen sind. Was sind da vielleicht die Vorteile, was sind vielleicht auch die Nachteile, die was man hat, wenn man zu zweit einen Sparringpartner an der Seite hat?
Ja, ich glaube, da kann ich doch aus einem fundierten Wissen heraus berichten, weil zum einen bin ich auch junger Unternehmer, also ein Parallelunternehmen. Zum anderen begleiten wir als Pinzgau Milch Startups, die im Proteingetränken, Kindernährmittel bzw. aber vor allem im Functional Food europaweit Unternehmen gründen. Und wir für die Produktentwicklungen und dementsprechend dann auch mit denen zusammenarbeiten. Wir haben Kunden, die innerhalb von 3 Jahren von 500.000 Euro Umsatz auf 35 Millionen Euro Umsatz gekommen sind, kennen die meisten, die einfach dort unterwegs sind, sind irrsinnig dynamisch, sind in dem Fall zu zweit auf ihre Frage zurück. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist situationsbedingt. Natürlich ist es immer eine sehr persönliche Geschichte. Das ist, man sagt das oft so lapidar, ein Baby, das sich da und sehr viel Energie und auch Geld und doch auch Risiken mit sich wirken, die man natürlich nicht an der Bürotür oder zu Hause in der Garage, wenn man so will, als Startup ablegen kann, sondern die zieht man ja rein in die Familie, die zieht man rein in seinen Alltag. Vor allem bei einem Startup ist das ja 24 hours, 7 days, wenn man so schön will. Und da läuft man halt nicht sehr viele erfolgreiche Geschichten, auch natürlich, sonst würde man sie ja nicht gründen, aber natürlich auch sehr viele Herausforderungen. Und ich denke, im Grundsätzlichen ist es positiver aus meiner Sicht, ein Unternehmen zu zweit zu gründen, nicht alleine, weil man mit den Schwierigkeiten, die sich mitbringen, dann vom Startup in ein Scale-up, ja, wenn mal Geld verdient wird, wenn mal richtig in die Richtung geht, dann ist es immer schwieriger, dementsprechend halt einfach sich gegenseitig, man sich pushen kann und dementsprechend auch stützen kann, wenn es nicht so gut läuft und das sind oft sehr schwierige Zeiten. Ich möchte jetzt nicht alles negativ reden, um Gottes Willen, aber es kommen schon halt einfach Hürden daher, ob das jetzt gerade die Pandemie ist, ob das eine finanzielle Herausforderung ist und das große Kunden sind, die einem wieder abspringen, ob die Strategie nicht aufgeht, also es gibt sehr viele Sachen. Das kann man jetzt bei so einem eingesessenen Unternehmen wie jetzt wieder zurück auf die Pinzgau eigentlich so nicht sehen. Ja, das ist eine irrsinnig defizile Geschichte in einer Molkerei, ich hätte mir das so nie vorstellen können. Also ich sage das immer so relativ schnell als Beispiel. Ja, das heißt, das ist jetzt nicht irgendwas daher erzählt, sondern in der Pinzgau-Milch habe ich einen Tag, den habe ich mal so richtig rausgezogen, der so beispielhaft ist. In der Früh sind wir nur beim Landwirt gewesen und haben gesagt, wie er im Endeffekt mit seinen Kühen umgehen darf, muss, um die Milch zu liefern. Also wirklich beim Stall. Ja. Vormittag habe ich mit Amerika einen Deal ausverhandelt, der über 10 Millionen Euro an Volumen ausgemacht hat und am Abend war ich in Dubai. Das heißt, das ist im Endeffekt jetzt zwar ein bisschen ein extremer Tag, aber er spiegelt natürlich schon so diese Bandbreite wieder. Und ich würde es mir in dieser Form nicht zutrauen, übrigens mein Kollege auch nicht, das Unternehmen alleine zu führen. Durch das, dass wir doch jetzt eine Umsatzgröße von 130 Millionen haben, das ist jetzt nicht so die sehr große Herausforderung. Also die Herausforderung ist eher, dass wir nur vor einigen Jahren 100, vor 3, 4 Jahren 100 Millionen gemacht haben und 2015, 2011 zum Teil nur 70 Millionen, also wir haben uns verdoppelt. Das ist nicht die Herausforderung, sondern eher sind es die Fachbereiche. Mhm. Und die sind sehr unterschiedlich, die sind sehr breit gefächert und ich glaube, für ein Unternehmen wie für die Pinzgau-Milch, aber auch natürlich für andere, ist es nicht zielführend. Wir haben eine sehr starke zweite Reihe, das muss man durchaus sagen, auch die braucht man, aber man muss sie in einem Unternehmen in der Größenordnung sehr viel vom Tagesgeschäft herausnehmen, um einfach in die Strategie mehr reinzugehen, um das Unternehmen entwickeln zu können. Und wenn wir das einmal vor lauter Stress 2, 3 Monate vergessen, dann kommt die Retourkutsche relativ schnell. Mhm. Und darum überlege ich persönlich, ob man nicht vielleicht sogar einen Dritten in die Geschäftsleitung mit aufnimmt, ist jetzt noch nicht vakant, aber eher lieber 3 als einen. Das ist so dieser Tenor.
Mhm. Sie haben es gerade angesprochen schon vorher, von Startup zu Scale-Up. Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen weit über 100 Millionen Umsatz. Das hat sich auch verdoppelt, mehr oder weniger in den letzten Jahren. Welche Grundstrukturen muss man da vielleicht in einer Firma, vielleicht in ein paar Sätze abgerissen, einziehen, wenn man das jetzt wieder auf ein kleineres Startup vergleicht? Was ist wichtig Ihrer Meinung nach? Ist das mehr das Produkt? Ist das mehr das Team? Um was geht es im Endeffekt? Oder ist das die Summe aller Teile?
Ja, es wäre jetzt sehr, sehr einfach gehalten, wenn wir sagen, das ist die Summe aller Teile, Punkt, fertig. Ja, das heißt, ja, es ist natürlich die Summe aller Teile, aber das Wichtigste ist, dass man sich fokussiert und dass die Strategie passt. Ja, man darf nicht anfangen, wenn lukrative Fenster sich auftun, ja, auf einmal von seinem Weg abzubiegen. Man darf und man soll, ja, aber das darf kein Slalomlauf werden. Ja, das heißt, weil ansonsten verbrate ich die Energie für die, die ja natürlich ein Startup immer 10-mal besser ist wie jedes eingeführte Unternehmen. Startups sind cool, die haben schnelle Entscheidungswege, die machen keinen großen Damm-Damm draus, die sind meistens fokussiert. Das ist eigentlich das richtige Wort. Und wenn sie diesen Fokus vergessen, weil halt zu viele vielleicht auch attraktive Geschichten kommen, das muss nicht immer eine negative Sache sein, dann biegen die ab, ja, und dann kommt man drauf, wir haben uns da verzettelt. Und das ist so, das passiert bei einem großen Unternehmen auch, aber durch das, dass ein großes Unternehmen Träger ist, passiert es natürlich bei einem kleineren Unternehmen nur viel schneller. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Strategie und die Strategie verfolgen und das zu fokussieren. Ob das jetzt dann am Anfang nur 2 Leute sind oder in späterer Folge 20 und irgendwann einmal 50, umso wichtiger wird es, dass man diese Linie und die Strategie verfolgt. Und das sieht man immer, eigentlich immer, das ist immer die gleiche Blaupause. Es ist immer so, dass man, wenn ich die Startups verfolge, die wir auch wirklich mitbegleiten dürfen, ja, die, die erfolgreich sind, die verlieren den Fokus nicht. Auch wenn es einmal in die Richtung nicht so gut läuft. Und die sagen, okay, wir bleiben auf dem, wir fokussieren uns noch einmal und dafür gehen wir mit dieser Produktgruppe halt aus dem nationalen Geschäft in ein internationales. Da auch nicht zu übertrieben, aber das ist eben die wichtige Message, glaube ich, was man da mitgeben kann.
Mhm. Interessante Frage, ein paar interessante Punkte, die da mit dabei waren. Ich würde mir jetzt gerne nochmal was rauspicken. Ich bin da gerade vorher gefahren, ich habe vorhin am Besucherparkplatz geparkt. Man geht ins Haus rein und man riecht schon gleich die Molke, man riecht, dass man da wirklich auch in einer Molkerei ist. Es geht um Lebensmittel. Eine spezielle Frage an Sie, wie merken Sie, dass sich vielleicht die letzten Jahre auch die Lebensmittelbranche verändert hat? Was gibt es bei Ihnen? Braucht man neue Innovationen? Braucht man eine große Differenzierung beim Produkt, vom Wettbewerb zum Beispiel? Was sehen Sie da für Trends in der Zukunft? Was kommt auf uns zu im Lebensmittelbereich, jetzt speziell auf die Pinzgau-Milch heruntergebrochen?
Naja, das ist nicht sehr einfach erklärt, weil da muss man die Pinzgau-Milch verstehen. Die Pinzgau-Milch kennt man nicht wirklich. Das ist nicht eine Strategie, das ist uns passiert. Vorher habe ich noch gesagt, man braucht eine Strategie. Gell? Also das ist aber so in den letzten 30, 40 Jahren gewachsen. Die Pinzgau-Milch ist ein sehr für die Unternehmensgröße, weil wir sind ja als Molkerei eher eine kleinere Molkerei. Ja? Trotz 130 Millionen Euro Umsatz sind wir ein Zwerg. Im europäischen Konzert sowieso, aber auch, wir sind in Österreich Nummer 5, 6 irgendwas von den Molkereien. Es gibt ein paar, die so groß sind wie mir, dann gibt es noch eine halbe Milliarde Umsatz und dann gibt es eine macht eine Milliarde Umsatz. Also allein in Österreich sind wir schon eher klein. Was zeichnet uns aus? Das ist natürlich die geografische Lage, die wir da haben und das ist natürlich zum einen Segen, zum anderen Fluch, weil wir irrsinnig hohe Logistikkosten haben. Also wie Sie schon sagen, man fährt in ein Tal rein und dann geht es links und rechts, jetzt über 200, oft nicht einmal übertrieben, 2000 Meter rauf. Ja. Und dann habe ich oben irgendwo einen Bauern mit 12 Kühen und dann fahre ich wieder runter. Und das passiert mir in Niederösterreich nicht. Ist natürlich mit Kosten verbunden. Wir haben einfach eine Cent-Kalkulation und das ist eine irrsinnig aufwendige Geschichte und natürlich auch sehr gefährliches Spiel. Und somit hat sich die Pinzgau-Milch, Gott sei Dank, vor knapp 20 Jahren schon entschieden, eine Sparte zu implementieren, die in Ready-to-Drink-Produkte geht. Damals waren es vielleicht nur so ganz einfache Proteingetränke, so Milchshakes und so weiter. Das hat sich heute hinaus gebaut. Wir sind mittlerweile in einem High-Care-Bereich und machen für wirklich Kinder-, Baby-Nahrungen alles Ready-to-Drink für den europäischen und internationalen Markt. Und darum muss man aufpassen, wo die Herausforderungen oder die Innovationen liegen, weil wir nicht typisch in der Marke unterwegs sind. Also es gibt jetzt nicht, vergleichen wir uns jetzt einmal mit der größten österreichischen Molkerei, also die Berglandmilch, so heißt die, kennen weniger sogar den Namen, sondern vielmehr den Schärdinger, ja, die Marke dazu oder halt mehrere Marken, die führen. die haben einen ganz anderen Fokus. Also eine Markenbildung an sich, als Branding, wir haben ein Branding, klar, aber das ist verschwindend klein. Mhm. Ist auch mittlerweile die Strategie. Wir sind so ein Private Labeler, Co-Packing und entwickeln für große Unternehmen Produkte, aber auch für Startups, wie wir schon gesagt haben, für Marketingunternehmen weltweit eigentlich. Also es geht bis nach Costa Rica, genauso wie jetzt am europäischen Markt, China, aber auch genauso und so weiter. Und da ist es einfach wichtig, wie man sich positioniert. Das ist nicht sehr einfach. Als Brand habe ich einen ganz klaren Fokus, da will ich hin, da muss ich hin, da mache ich meine Innovationen. In der Pinzgau-Milch haben wir das zum Teil, aber werden vor allem am österreichischen Markt überhaupt nicht wahrgenommen als jetzt der ganz große oder einfach als bekannter Player. Uns kennt man nicht. Mhm. Ja? In der Region hoffentlich sehr wohl, klar. Wir haben auch unsere Almsenna Brands, also Almsenna ist unsere Käsemarke und die Pinzgauer Bergbauern Milchprodukte, die im klassischen, die normalen Molkereiprodukte abbilden, halt regional und ein bisschen überregional. Das war's. Mhm. Ja? Und alles andere machen wir als Private Labeler und dort sehr erfolgreich im Bio. Also wir machen über 50% im Bio, Richtung 60% sogar. Die durchschnittliche Molkerei in Österreich hat 17-18% Bio, nur dass man weiß, wo wir da stehen. Mhm. Und haben das natürlich damals schon sehr, sehr lange etabliert. Wir waren zum Teil Mitgründer von der Marke Ja Natürlich und in diese Richtung Nationalpark Hohe Tauern. Das heißt, man sieht jetzt schon, ich fahre jetzt da eine Kurve um die andere, aber es ist halt einfach auch so. Das heißt, wir haben zum einen eine sehr einfache Markenbildung, die bei uns für unser eigenes Brand ist. Auf der anderen Seite Private Labeler für die Molkereiprodukte, für ganz große Brands. Ja, natürlich ist die erfolgreichste Biomarke. Natürlich aber auch genauso für alle anderen, zurück zum Ursprung oder wie man die alle kennt, Spar, Natur, Pur, also diese Sachen. Und auf der anderen Seite, was ein irrsinniger Wachstumsmarkt und für uns auch sehr, äußerst wichtiger strategischer Fokus ist, sind diese RTD, nennen wir das, also Ready-to-Drink-Produkte in allen Ausprägungen. Das sind Proteinshakes für Sportler, das sind aber genauso Meal Replacer, das ist eine Mahlzeit zum Trinken, bis zur, wie gesagt, zur Babynahrung. Also wir sind irrsinnig breit aufgestellt, was unser Unternehmen natürlich auch belastet, das ist natürlich nicht sehr einfach, aber wenn man jetzt sagt, in ein paar kurzen Worten zu sagen, wie wir uns positionieren, funktioniert in dem Fall nicht. Okay.
Aber ich glaube, man spürt schon, und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer spüren schon, wie vielfältig eigentlich die Marke Pinzgau-Milch aufgestellt ist und wo man überall seine Finger im Spiel hat, im positiven Sinne, weil man einfach gut vernetzt ist und weil sie sich über die letzten Jahre dazu auch angewachsen hat. Also ich glaube, das hört man schon raus.
Das ist unsere Überlebensberechtigung. Mhm. Also wir wären bei Weitem nicht einmal bei 50% unseres Umsatzes, wenn wir eine Käsesennerei, ich sage es jetzt absichtlich so, wir haben einen zweiten Standort, eine Sennerei in Kaiserwinkel, der sehr viel Käse produziert, gehört zu uns dazu, also ein hundertprozentiges Unternehmen von uns und das ist alles cool und passt und ist auch die Wurzeln des Unternehmens, aber uns würde es in der Form auf gar keinen Fall geben, wenn wir uns in dieses Private Labeling und dieses RTD-Geschäft nicht hineingekniet hätten.
Was mich interessiert, wir haben das jetzt, bevor unser Gespräch gestartet ist, schon kurz angerissen, weil es mich einfach persönlich interessiert hat. Und jetzt auch nochmal für unsere Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer. Stichwort Covid-19, die Pandemie. Ich weiß, viele Sektoren, viele Branchen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es da sehr hart getroffen. Wir wissen aber grundsätzlich, die Lebensmittelbranche, die Supermarktketten, das hat man immer wieder in den Medien gelesen, die waren eigentlich eine, die was auch davon profitiert haben. Wie war das bei euch konkret? Ist bei euch der Umsatz nach oben gegangen? Habt ihr das gar nicht gespürt oder in welche Richtung ist das gegangen? Sobald man es natürlich auch noch sagen kann oder darf.
Man darf das kommunizieren, also es ist sicher nicht verboten, Umsätze zu kommunizieren. Ja, allgemein am Markt und vor allem beim Wachstum machen wir das sehr gerne. Wir haben jetzt März und es ist ein relativ interessantes Monat, weil wir letztes Jahr im März die Hamsterkäufe gehabt haben. Ja? Das heißt, jetzt kann man so year to date im Endeffekt schon mal relativ schön schauen, wie hat sich denn das Ganze entwickelt. In so einem ganzen Jahr mit der Pandemie. Ja? Ja, auf Ihre Frage hin, es ist schon so, dass wir natürlich auf der Sonnenseite sind, ja, als Lebensmittelproduzent. Das ist jetzt kein Spezifikum von einer Molkerei, da wird es am Fleisch schon nicht anders gehen und da wird es halt am Bäcker auch nicht anders gehen, die in den LEH reinliefern. Der LEH hat natürlich mit Abstand den größten Benefit davon gezogen. Der kann nichts dafür, alles links und rechts neben ihm ist zugesperrt worden. Ja. Das heißt, es gibt nur mehr ihn. Ja. Und das sind auch die größten leidgeprüften anderen, weil ich sage jetzt einmal, sehr viele Industriesparten geht es ja nicht schlecht. Aber es ist so, dass man dass vor allem der Handel, Gastronomie und Tourismus, den wir darin ja nicht sehr stark spüren, halt einfach wirklich da die größten Leidtragenden sind, weil die einfach auf Zero gefahren sind. Mhm. Bei der Pinzgau-Milch an sich ist es so, dass wir durch den Zuwachs vom Handel an sich sehr gute Zuwächse gemacht haben, so um die 15-20%. Wir haben uns aber jetzt wieder Spezifikum der Pinzgau-Milch eher schwer getan mit diesen Zuwächsen, weil wir ohnehin vorher schon eine irrsinnig gute Auslastung gehabt haben. Und Milch ist natürlich ein Produkt, das einen sehr drücken kann, ja, wenn ich keinen Absatz habe. Auf der anderen Seite, wenn der Absatz sehr hoch steigt, wegen dem gibt die Kuh nicht mehr Milch. Ja. Das heißt, das ist unser Rohstoffmanagement ist sehr herausfordernd. Man kann auch für deutsche Produkte deutsche Rohstoffe kaufen, zum Beispiel, oder Niederländer und so weiter. Aber der österreichische Rohstoff, der für Österreich verwendet wird, der ist halt einfach mehr begrenzt verfügbar. Und wenn der Handel dann um 20% mehr braucht, dann tun wir uns schwer, das zu bedienen, weil man einfach nicht einen Schalter umlegen kann. Wir haben das ganz gut geschafft, aber wir haben von Haus aus, eben wie gesagt, eine sehr gute Auslastung gehabt, haben auch im letzten Jahr sicher Steigerung hingelegt, die extrem gut war, die ist aber nicht Covid-bezogen gewesen. Mhm. Wobei, aber wieder auf die Frage zurück, Covid-bezogen wir natürlich mit partizipiert haben mit den Steigerungen vom österreichischen Lebensmitteleinzelhandel.
Mhm. Eine Frage, die was mich persönlich interessiert und sicher unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, Sie haben angesprochen, Sie haben einen Deal abgeschlossen mit Amerika, Sie waren dann in Dubai, jetzt Wirtschaftsstandort Salzburg gesehen, Sie haben gesagt, es geht rauf bis 2000 Meter zum Biobauern, der dann seine 12 Kirsche hat. Wie würden Ihrer Meinung nach der Standort Salzburg, der Standort Pinzgau in der Außenwahrnehmung von Amerika, von Dubai wahrgenommen? Ist das ein Qualitätssiegel per se oder was ist da Ihre Erfahrung gewesen, vor allem in den letzten 4 Jahren?
Na, wenn ich jetzt genau die 2 Beispiele hernehme, dann ist das im Endeffekt relativ schnell erklärt, weil wir ja in der Nähe von Zell am See sind. Amerika kennt uns nicht, ja, also kennt auch Österreich nicht, also sehr weit überbrochen, aber das wissen wir, das die meisten zumindest. Also ich rede vom Gros der Amerikaner, natürlich spezifisch wissen sie, wer wir sind. Und für Dubai sind wir das Paradies. Ja, das heißt, also darum sind wir im fernen Osten oder im Nahen Osten halt einfach sehr gern gesehen und irrsinnig erfolgreich. Also geht es jetzt nicht nur um die Pinzgau-Milch, also vor allem die Regionen Österreich, du weißt, ob das jetzt Käse- oder Molkereiprodukte sind im Nahen Osten sehr erfolgreich und funktioniert auch gut. Die Pinzgau-Milch oder der Standort Salzburg an sich ist, wie ich schon gesagt habe, ohne den Pinzgau, wenn wir jetzt da beim Fenster rausschauen, dann sieht man da hinten das Kitzsteinhorn. Ja. Also heute noch strahlend blauer Himmel, oben weiß, unten schon langsam wird es grün, also schöner geht es nicht. Wenn man da jetzt noch rüberschauen könnte, würde man den Zellersee sehen, der dann tiefblau ist, also schöner geht's nicht. Und natürlich ist das auch ein USP von uns. Also unsere Almen, wir haben die größte Almwirtschaft in Mitteleuropa, über 600 Almen. Wir haben, wo wir die Sachen runternehmen, wir haben im Endeffekt natürlich den Tourismus da, wir haben den Nationalpark Hohe Tauern und den vermarkten wir. Vollkommen klar, unsere Landwirte vermarkten den, unser Tourismus vermarkten und wir als regionale Molkerei, also wir haben ja über 1000 Landwirte, die uns beliefern aus der Region und ein bisschen darüber hinaus. Und das ist natürlich der wirklich, wirklich große Vorteil, den wir dort haben. Und natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, darum sind wir auch schon seit über 2 Jahrzehnten, seit über 25 Jahren, nicht nur ein bisschen im Bio-Thema, der jetzt einfach so richtig boomt, sondern wir sind von vorn weg dabei gewesen. Und auch das ist eine, wenn nicht überhaupt, die wichtigste Säule im Unternehmen.
Mhm. Weil wir jetzt vielleicht wieder die Klammer schaffen, zurück in Richtung die Persönlichkeiten, die was das Unternehmen auch leiten, beziehungsweise wie man es auch geschafft hat, zu so einem internationalen großen Player zu werden. Und auch das interessiert hauptsächlich wahrscheinlich unsere Gründerinnen und Gründer da draußen. Wir sind ja doch fast 12.000 Gewerbescheinträger, die es in Salzburg gibt, die unter 40 sind und auch bei unserem Podcast immer wieder mithören. Das würde mich interessieren. Haben Sie irgendeinen persönlichen Tipp, den Sie gern unsere Jungunternehmer mit auf den Weg geben würden, wenn Sie sagen, okay, egal ob man jetzt gerade seine Firma startet, ob man eine Betriebsnachfolge hat, was es ja auch immer wieder gibt, vermutlich auch bei Ihren Zulieferern, wenn generationsübergreifend jemand den Hof übernimmt, was würden Sie denen sagen, vor allem in Zeiten von Covid-19, wo doch viel Ungewissheit ist für die Zukunft, was ist Ihr persönliches Wort, was Sie denen gerne mitgeben würden?
Ja, das ist natürlich genauso vielfältig wie die 40.000 Gewerbescheinträger, aber Im Endeffekt geht es einfach um das, dass man, also ich glaube, wenn man in die Richtung jetzt geht und sagt, ich gründe ein Unternehmen, ich habe jetzt keine Unternehmensnachfolge, also ich gründe jetzt ein Unternehmen, ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, ich muss das Produkt kennen. Das hört sich jetzt ein wenig blöd an, nun auch nicht kennen die ein Produkt, aber das Produkt ist ja nicht das Produkt an solches, sondern ich muss wirkliche USPs bieten, die nachhaltig sich auch als USPs bewahrheiten. Ja? Der USP kann relativ schnell, der jetzt existent ist, der kann relativ schnell vorbei sein. Das ist, kann in einem halben Jahr sein, kann 5 Jahre halten, aber in der Regel nicht. Ja? Also dieses Lifetime Circle kennt jeder, der wird immer kürzer, je nach Produkt. Ich muss den Markt kennen, und zwar zu wirklich 99%. Also wenn ich meine Mitbewerber kenne, dann kenne ich mich selbst auch. Ja, dann kann ich mich positionieren. Und das sind dann immer so diese Best-Practice-Geschichten, die man sich halt einfach wirklich, wirklich verinnerlichen muss. Ja, und das andere sind diese Fundamente, die man halt braucht. Das sind die wirtschaftlichen, das wirtschaftlich abbildbar ist. Das, ich glaube, ist jedem bewusst. Man muss einfach rechnen, man darf sich nicht anlegen. Ich würde es am liebsten 3, 4, 5 Mal prüfen vorher, dass man das am besten nochmal durchgeht und sagt, wie weit habe ich Luft, wenn der Worst Case eintritt und nicht, der Worst Case wird schon nicht passieren oder lauter so Geschichten. Ja. Das heißt aber, erfolgreich werde ich dann, wenn ich das Produkt kenne, den Markt kenne, respektive den Mitbewerber bekenne. Und natürlich, ganz klar, die Strategie muss stehen und der Fokus muss stehen. Weil wenn ich dann losmarschiere, dann habe ich nicht mehr viel Zeit, mir über Strategien Sorgen zu machen. Ich bin nicht so aufgestellt, dass ich dann 5 Abteilungen habe, sondern als Startup bin ich mein eigener Unternehmer. Und natürlich Unternehmensnachfolge ist meines Erachtens ungleich schwieriger. Also viel glauben, ja, das ist irgendwie einfacher, der sitzt sich, nennen wir es einfach mal so, in ein gemachtes Nest rein. Ja, das ist sicher nicht so, weil es neben dem Markt halt einfach auch noch die Gegebenheiten gibt. Ja. Ob das jetzt dann die Eltern sind, ja, die noch mit rein, ich sage jetzt mal negativ behaftet, pushen oder die im Endeffekt dann sich positiv mit einbringen, das ist ja auch ein diversifiziertes Bild. Und natürlich dann, wie mache ich dort dieses Change Management? Ja, also das ist dann komplett egal, ob ich jetzt bei einer Tischlerei bin, die 2 Angestellte hat, oder ob ich heute in einem Unternehmen bin mit 2000 Angestellten. Es wird immer die gleiche Antwort geben, wenn ich was ändert. Das haben wir früher auch so gemacht. Ja. Das ist jetzt, das hat nichts an der Struktur zu tun. Und ich glaube, da muss man halt einfach auch, und da sind wir wieder bei der Strategie, bin halt, man hört schon raus, einfach ein Verfechter von der Geschichte, ja. Aber weil ich halt einfach schon so oft über diese Stolpersteine drüber gefallen bin, man muss gebetsmühlenartig predigen, dass jeder bis zur letzten Phase kapiert hat, was der Unternehmer will, wo das hingeht und was für Assets oder Vorteile das mitzieht. Ja? Und dann gleich relativ schnell Ergebnisse fahren. Die müssen nicht groß sein, kleine Stufen zu machen, dass die Mitarbeiter, man selbst, aber auch die Mitarbeiter sagen, ah, coole Geschichte, da steigen wir drauf, schau her, wir sind am richtigen Weg, weil dann habe ich die Mannschaft mit.
Super Input, also das glaube ich trifft den Nagel auf den Kopf, wenn man so schön sagt. Ich habe eine letzte abschließende Frage. Wir haben auch beide jetzt gerade beim Fenster rausgeschaut, Stichwort Kitzsteinhorn, Zellersee. Wenn wir uns jetzt in das Jahr 2030 hineinversetzen, also fast 10 Jahre nach vorn, der See ist vermutlich noch da, der Gletscher hoffentlich auch. Sonst wird es mit dem Tourismus ein bisschen schwierig. Die Pinzgau-Milch, wo stehen wir? Wird es 80-90% dann von diesen White Label Packaging Solutions geben für den Discounter oder für den Lebensmittelhandel? Oder gibt es neue Produktpaletten? Was wird die Pinzgau-Milch machen? Der Blick in die Glaskugel.
Da sind wir schon wieder bei der Strategie. Also für uns ist das keine Glaskugel. Also wir haben einen ziemlich genauen Plan für die nächsten 5 Jahre. Da sind wir eh schon 2026 dann. Also sind wir gar nicht mehr so weit weg. Wir haben den erst verabschiedet. Übrigens, ich glaube nicht mehr, dass der Gletscher weiß ist in 10 Jahren, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hat jetzt mit unserem Mittelfristplan nichts mehr zu tun, leider. Aber es ist so, dass die Pinzgau-Milch sich diesen Change Management langfristig gewidmet hat. Ja? Das heißt, so wie wir uns jetzt aufgestellt haben, diese Diversifikation, diese 3 Säulen, Molkereiprodukte, Käse und halt Functional Food nennt man das, also diese Ready-to-Drink-Produkte, die werden auch noch in 5, 6, 7 Jahren ganz klar unsere tragenden Säulen sein. Es ist auch so, dass wir gerade jetzt, wir investieren, das ist ja nicht uninteressant, zwischen 7 und 9 Millionen Euro jedes einzelne Jahr, ja, also die letzten 3-4 Jahre und die nächsten 5 Jahre haben wir es auch schon verabschiedet, um einfach uns dort zu stärken. Das heißt, den Innovationsgrad und halt einfach die Produktsicherheit, die in so einem Unternehmen extrem wichtig ist, halt einfach zu stärken. Und der Standort da ist gesetzt. Und wir werden, durch das, dass wir sehr wenig Platz haben, einfach schauen, wie wir uns dort, und das ist die größte Herausforderung, produktionstechnisch und platztechnisch formieren. Mhm. Und das ist so der Mittelfristplan für die nächsten 5 Jahre. Es wird keine sehr großen Überraschungen geben, aber wir müssen in dem, was wir tun, effizienter werden, sicherer werden. Und natürlich ist die Nachhaltigkeit ein großes Thema, die uns begleiten wird. Und dann darf ich natürlich eins nicht vergessen, von denen wir alle leben, sind die Landwirte. Mhm. Ja, also das sind jetzt dann im Endeffekt unsere Lieferanten, die Natur hegen und pflegen und uns den Rohstoff zur Verfügung stellen. Und das müssen wir mit akzeptablen und annehmbaren Milchpreisen auch für die Zukunft erwirtschaften und gewährleisten können.
Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Herr Buchmeier, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.